Wenn Reality-Shows ihren Cast ankündigen und da ganz viele Reality-Stars dabei sind, dann müssen den MacherInnen dieser Shows immer weiter Attribute einfallen, um die ganzen Reality-Stars voneinander abzugrenzen. Und wir haben in dieser Folge allein mal den Titel Reality-TV-Sonnenschein haben wir zum Beispiel dabei. Wenn ihr Reality-Star wärt, was wäre euer Beititel?
Oh, das ist echt schwierig. Vielleicht Reality-TV-Griesgram. Nein,
okay.
Obwohl,
ja.
Ich finde das jetzt wirklich schwierig.
Relativ egal.
Ja, schön.
Buchdiva hätte ich jetzt vorgeschlagen. Buchdiva.
Was auch immer man sich darunter vorstellen muss.
Das ist eigentlich auch eine gute Frage. Was würdet ihr im Dschungelcamp Einspieler tun?
Ja.
Du würdest so ein Buch aufmachen, Anni, in so einer großen Bücherwand stehen und bei dir, Janske, sehe ich persönlich so ein Protestschild vor so einem Kultclub, der abgeschafft wird gerade.
Das
sehe ich
ja, das
bei dir.
Stimmt, das passt zu mir.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit sind wir in der Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Folge 233 für alle, die dreiziffrige Zahlen beherrschen, sagt man das so? Dreistellig, ne, sagt man. Alles klar. Wir sind heute nicht dreistellig, aber drei personig. Und einerseits befindet sich diese Person in Hamburg. Es ist Jana, hallo.
Hallo.
Und andererseits ist es eine Person, die wenige Meter Luftlinie von mir sitzt. Das ist Anni.
Hello.
Tolle Truppe heute, die wir zusammenbekommen haben. Monatelang tatsächlich verhindert durch eure Managements, die nicht miteinander hier in der Folge zusammengesteckt werden wollten. Heute habe ich es hinbekommen, euch beide hier mal auf einen Schlag zu versammeln. Dschungelcamp, ne? Dschungelcamp ist vorbei beziehungsweise noch nicht ganz vorbei, denn wir haben ja noch das große Nachspiel in anderthalb Wochen oder so. Aber das Finale ist durch. Wir haben die Gewinnerin. Lucy Diakowska ist die Siegerin. Nathalie hat es gecallt. Ich habe ja mit dem Outsider-Tipp Fabio nochmal hier so ein bisschen für Furore sorgen wollen. Sehr zum Wohlwollen von Janske. Ne? Wir haben noch gekämpft bis zum bitteren Ende. Ich habe ja dann aber auch stark für Leila Partei ergriffen. Alles um Lucy Diakowska, den verdammten Selma-Tipp zu verhindern. Und natürlich aber auch, ne, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an den Promi-Paten, an Black Ranger, der natürlich an Seite von Lucy quasi den Titel bekommen hat. Die Krone sitzt auch zum Teil auf seinem Kopf, auf dem Ranger-Kopf. Und ja, für euch ging es auch relativ weit. Für Anni sogar ins Finale mit 24 Tim und ins Halbfinale für Fabio eben. Aber könnt ihr denn jetzt mal auch losgelöst von der Promi-Patenschaft zu eurem Promi-Patenkind mit der Krone für Lucy leben?
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich.
Sie hat sich das verdient, sie hat durchgezogen, war immer gut drauf. Ich glaube, von allen, die da drin waren, war sie diejenige, die es irgendwie am meisten verdient hat. Alles andere, also alle, die noch dabei waren, das war mir dann am Ende zu viel Drama. Deshalb, ich kann sehr gut damit reden.
Was ist denn das für eine komische Mutti-Meinung? Das war mir zu viel Skandal. Also so.
Nein, ja, aber
ich muss
doch
nicht automatisch die langweiligste Person da drin gewinnen.
Nein, das sage ich ja auch gar nicht. Aber sie war ja nicht die langweiligste Person. Also wenn Felix jetzt gewonnen hätte, dann wäre ich aber auf die Straße gegangen, so ungefähr. Aber sie hat ja Spaß gemacht. Das hat doch Spaß gemacht, ihr zuzugucken. Und also am Ende hat mich halt so Kim, Leila, Mike, auch Tim irgendwann halt einfach nur noch genervt. Deshalb, es war gut, wie es jetzt war.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, Lucy hat es halt echt verdient. Ich finde, sie war auch in der ersten Woche gar nicht so unsichtbar, wie häufig behauptet wird. Auch da hat sie eigentlich oft mal so, zum Beispiel, genau, ich wollte keine Namen nennen, aber ja, von dir. So unsichtbar fand ich sie gar nicht. Also sie hat schon Sachen von sich erzählt und war auch relativ präsent. In der zweiten Woche halt deutlich stärker nochmal. Und ich glaube, wenn sich alle auf eine Dschungelkönigin einigen können, dann ist es Lucy.
Ja.
Ja, geht. Also, ja, das ist jetzt kein Maren Gilzer-Sieg, so, wo man denkt, ja, okay, die bleibt halt am Ende übrig. Die hat schon was dafür getan, dass sie Dschungelkönigin wird. Aber sie war jetzt trotzdem für mich nicht die unterhaltsamste Person der Staffel. Und ich bin ja seit Jahren schon der Verfechter, die unterhaltsamste Person der Staffel sollte zumindest mal ein Wörtchen um die Krone mitreden dürfen. Hat sie ja auch, Leila war für mich die unterhaltsamste all in all und hat sie auch dann weit getragen. Aber wenn ich jetzt den direkten Vergleich hatte, dann aus meiner Sicht hätte für mich Leila die Nase vorne gehabt. Lucy hat aber den Finalplatz meiner Meinung nach schon verdient, vor allem durch die letzte Woche. Dieser eine Auftritt bei der Dschungelprüfung, als sie dann danach so richtig da auf Knien zusammengesackt ist, geweint hat und alles Mögliche, das war schon cool. Trotzdem eine gewisse Langeweile kommt da schon auf und ehrlich gesagt jetzt schon, ne, wir befinden uns Zeitpunkt der Aufnahme Donnerstag, jetzt schon sehr viel wieder vergessen aus nicht nur aus der Staffel, sondern vor allem vom Sieg von Lucy und der ganze Journey von Lucy ist mir jetzt schon wieder relativ wurscht, ehrlich gesagt. Also, weil ich überlege natürlich schon mit Hinblick auf den Dezember wieder, mit den TV-Momenten und so, was da jetzt zurückbleibt, puh, vielleicht kommt ja noch was im Nachspiel, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, der Sieg von Lucy dann, wie sie am Ende hier den 5.2. und so weiter, diese Geschichte, die da mitschwebt und so, die ist schon rührend gewesen, aber das ist jetzt nichts, was bei mir persönlich so krass angekommen ist. Das ist natürlich für Leute wie euch oder für dich vor allem, Jana, wenn du da No Angels Star Power da siehst und dann auch Fan bist und so, kann ich das schon verstehen, aber ich habe, also mir sind auch die No Angels relativ wurscht, ehrlich gesagt.
Oh Gott, also jetzt gehst du ein bisschen zu weit. Also jetzt mal Schluss mit den Hot Takes hier bitte. Also das
so, von so den Hot Takes zu den Hot Bandidos würde ich fast sagen, oder?
Das ist eine sehr smoothe Überleitung, nicht schlecht.
Ja, vielen Dank. Also wir verlassen den Dschungel. Wenn es im Nachspiel noch irgendwas gibt, dann melden wir uns nochmal. Aber vorerst gehen wir zu den anderen Reality-Formaten, die natürlich jetzt auch gerade wieder in der Stadt, in den Startlöchern stehen. Sagt man das so? Ich glaube schon, in Startblöcken, ja. Ne? Startblöcke. Nein, Startlöchern gibt es nicht.
Hä, man kann doch in den Startlöchern stehen.
Ja. In Startlöchern.
Ja, Startlöchern ist richtig.
Okay.
Es gibt auch Startblöcke, aber ich weiß nicht, was man mit denen macht.
Da steht man auch drin, beim Sprint, oder?
Ja, aber ist man da nicht so unter Hocke?
Ja.
In den Startblöcken hocken vielleicht? Ja.
Okay, dann machen wir es so, in den Startblöcken, okay, wir machen Kampf der Reality Stars. Aber es gibt ja noch ganz andere Sachen, es gibt ja noch prominent getrennt, hier, wie heißt das Ding, so, bald geht auch Make Love, Fake Love los, Temptation Island kommt auch bald wieder, muss man sagen, ne? Auch das wurde schon jetzt angekündigt irgendwie, also einiges geht weiter, GNTM natürlich, Let's Dance und so, also vieles steht an, aber jetzt schon seit ein, zwei Jahren ist es ja so, dass man schon gemerkt hat, wer komischerweise fehlt in der Stunde danach, so an Ex-Dschungelcampern, die sind immer wahrscheinlich gerade in Thailand und drehen gerade den Kampf der Reality Stars. Und jetzt wurde eben auch bekannt, nachdem die Dreharbeiten dafür jetzt offiziell vorbei sind, dass die neue Staffel jetzt abgedreht ist und dass wir jetzt auch den Cast diskutieren können vom Kampf der Reality Stars 2024. Ist, glaube ich, Staffel 5 schon, ne? Staffel 5, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Krass, ne? Wir haben, das ist auch so eine der wenigen Formate, die wir hier komplett bei Fernsehen für alle von Beginn bis Ende mitverfolgt haben quasi. Also so alt wie wir, genauso wie The Masked Singer übrigens. Da fühlt sich's eher an wie Mitte der 80er, seit das schon läuft.
Das ist ja ungefähr das Dreifache an Staffeln gefühlt.
Ja. Da haben wir doch Staffel 10 jetzt dann, ne? Oder? Jetzt dann im Frühjahr, glaube ich, wenn das in dem Rhythmus weitergeht. Ich glaube schon.
Ja, ich glaube schon. Oh Gott.
Kampf der Reality Stars. Also wir haben den Cast und wir gehen jetzt mal wirklich Name für Name durch. Über den einen können wir länger, über den anderen kürzer sprechen, aber ich glaube, also ehrlich gesagt, mein erstes Gefühl, als ich den Cast so gelesen habe, war so, okay, für mich fehlt im Moment so ein Charakter, wie jetzt so ein Schäfer Heinrich, wie so ein Manni Ludolf oder so, so ein Kulttyp, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe, so. Das fehlt bei mir so, aber wenn man dann mal genauer reinschaut, dann findet man sie vielleicht doch. Aber beim ersten Durchlesen war ich so leicht underwhelmed, ehrlich gesagt.
Aber ich finde, da sind schon einige Personen dabei, die nicht so die klassischen Reality-Gesichter sind. Also wo man sagt, die hat man schon bei Promi Big Brother und im Dschungelcamp und im Sommerhaus gesehen, sondern die man auch schon länger mal nicht auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel Valencia Vintage.
Ja, wir machen es nach der Reihe. Ich weiß nicht, wie das hier gesortiert ist, aber es ist für Kampf der Reality Stars wahrscheinlich irgendwie nach Prominenz oder nach, weiß ich nicht, also für mich wirkt es ein bisschen, ne, es wirkt eigentlich gemischt, aber vielleicht auch ein bisschen nach Prominenz. Person Nummer 1, die dabei ist, ist Promi Big Brother Sieger und Sohn, ich lese immer den genauen Titel vor, wie sie RTL 2 auch hier ankündigt. Promi Big Brother Sieger und Sohn von Uschi Glas, Ben Tewag, ist dabei.
Ja.
Wow. Ja, ist auch niemand, den man jetzt so vermisst hat im Reality-TV. Nee. Also ich habe ihn nicht vermisst.
Also ich habe tatsächlich Insider-Informationen zu Ben Tewak, die ich aber nicht in der Form sagen darf hier. Aber ich war sehr überrascht, dass er hier fit genug ist, teilzunehmen. Nur mal, um das so zu formulieren.
Okay. müssen wir uns Sorgen machen, dass er das Format auch durchsteht? Oder?
Nee, glaube ich nicht. Hier die Ingrid, die 85-Jährige, hat es auch geschafft letztes Jahr. Von daher dürfte Ben Tewak auch in der Verfassung sein, um hier durchzuhalten. Nee, aber ich habe so ein paar Sachen übers Jahr hinweg gehört von Ben Tewak. Und jetzt ist er hier dabei und das ist gut so, dass er 4 Wochen von Kameras beobachtet wird. So. Als nächstes. High Society Lady und Schauspielerin Jenny Elvers. Kennt man als Mutter von, wie heißt er nochmal? Björn Elvers? Nee. Sohn, wie
er? Paul heißt er doch, oder?
Paul Elvers, ja.
Paul, der ist wiederum bekannt als der Sohn von Alex Jolik von der ersten Big Brother Staffel.
Ja, und bekannt aber aus der ersten Staffel, glaube ich, von Kampf der Reality Stars, ne? Er war vor seiner Stimmt. Mutter im Format,
ja,
oder?
Ja, aber ich glaube, er war dritte Staffel oder so. Er ist ja auch oder super zweite. Schnell, zweite, ja. Dritte, er ist super schnell auch wieder rausgeflogen, ne? Ich glaube, der erste, der rausgewählt wurde, war er. Ja, schade. Ja,
der allererste, genau, erste Staffel kann es nicht sein, weil allererste war ja Hubert Feller. Der rausgeflogen ist. Als man sich so gefreut hat, dass Hubert jetzt endlich mal ohne Matthias irgendwo dabei ist und dann fliegt er sofort an der ersten Folge raus.
Ja. War wohl nix.
War nix, ja. Ja, aber Jenny Elvers war zuletzt bei Prominent getrennt, glaube ich, jetzt so im Reality-Fernsehen. War da okay, ist für mich immer aber jemand, der nicht so richtig entertaint, meiner Meinung nach.
Nee, ist sympathisch, aber auch ein bisschen auserzählt fürs Reality-TV. Finde ich.
Oh, auserzählt.
Oh Gott, ich habe auserzählt gesagt. Jan Like hat schon angerufen und gesagt, wir müssen mal drüber reden, über deine Wortwahl. Das ist geklaut.
Jetzt haben wir tatsächlich den Einfall, den ich schon in unserem glorreichen Opening meinte. Reality-TV Sonnenschein. Tanja Tischewitsch ist dabei.
Ja.
Täusche ich mich oder hatte sie bei Promi Big Brother nicht auch so ein paar Momente, die gar nicht so sonnenscheinmäßig waren?
Ja, aber wir kennen ja Promi Big Brother und da wird jedes Verziehen der Augenbraue ist schon der Konflikt, der schon in den Staffeltrailer schafft. Also ich habe damals ja Crush gehabt in der Dschungelcamp Staffel und deswegen habe ich mir eine gute Erinnerung an sie persönlich, aber ja, das war ein erwachsenerer Auftritt, kann man sagen, bei Promi Big Brother, ne? Auch als Mutter aufgetreten. Mhm. Und jetzt hier dabei ist, glaube ich, eine gute Besetzung. Also das ist, glaube ich, jemand, der auch lange durchhält, der bestimmt auch lange dabei ist, die man jetzt nicht so schnell rausvotet.
Ja, ich glaube, die kommt gut mit vielen klar und ich glaube, die wird nicht langweilen.
Und deswegen jetzt eben nicht bei der Stunde danach mal gesessen. Mhm. Ja, da ist es mir persönlich aufgefallen.
Ja, Jenny Elvers war ja auch nicht da.
Das stimmt. Ja, dann GNTM-Teilnehmerin und natürlich auch, wie wir wissen, Rampensau. Elsa Latifi.
Ja. Die könnte es im Gegensatz zu Tanja, glaube ich, schwierig haben, was so der Vibe mit den anderen Menschen angeht. Ich glaube, die könnte sich's versauen, weil sie nicht so gut klarkommt mit den anderen.
Also ich glaube auch keine Kandidatin, die langweilig ist, aber durchaus eine, die ja auch bewusst manchmal aneckt.
Ja.
Also man hatte jetzt bei Forsthaus Rampensau schon das Gefühl, vielleicht ist sie tatsächlich noch ein bisschen unerfahren für das Ganze so, und ist vielleicht echt noch so ein bisschen, ungehobelt nennen irgendwie so. Also ihr könnte eine große Reality Queen werden, wenn sie so ein bisschen die Grenzen weiß. Vielleicht ist es jetzt, also es kann natürlich jetzt auch sein, dass zum Beispiel Gigi, ne? Gigi war damals bei Ex on the Beach und dann war er relativ schnell bei Kampf der Reality Stars und ist da komplett untergegangen, hat überhaupt nichts zeigen können. Das jetzt vielleicht auch so der zweite Auftritt von ihr, irgendwie mit angezogener Handbremse und dann relativ schnell raus und so, dass sie vielleicht gar nicht so viel liefert, wie man jetzt vielleicht denkt. Aber an sich ist sie natürlich schon jemand, der da groß Schlagzeilen machen könnte. Ich sehe sie als, immer noch Freund von Ania Elsner, natürlich super kritisch auch. Ja, dann der nächste ist TikTok-Superstar, wird er genannt, Superstar Noah Krämer, a.k.a. Noah Bibbles.
Ja. Weil ich muss mich jetzt hier outen, ne? Also, Noah Bibbles ist ja bekannt geworden wegen seiner Bibble-Stimme. Und Bibble kommt ja aus Barbie. Den habe ich dir noch nicht vorgestellt, Dennis, aber das holen wir auf jeden Fall bald nach.
Ich frage mich, wo der Typ von Foodshow bleibt, warum der nicht dabei ist.
Aber also, ich muss sagen, den würde ich kennen. Noah kenne ich leider nicht.
Nee, echt, du kennst also, Foodshow?
Habe ich mal gehört, ja, hatte ich mal auf dem Radar.
Ja, weil das ist ja mein großer Lieblings-TikToker.
Heute testen wir.
So fängt das Video an. Ja, aber was ist Bibbles? Machen wir die Bibbles-Stimme kurz an.
Nee, ich mag das jetzt nicht nachmachen.
Aber ich mag, dass du es jetzt nachmachst. Nein.
Ich lasse mich hier nicht zu was zwingen. Auf jeden Fall, ich fand ihn ganz witzig, als er damit angefangen hat. Jetzt ist er aber, glaube ich, in so einer klassischen TikTok-Influencer-Schiene und ich finde ihn eher nervig. Ich glaube, er könnte auch untergehen. Tatsächlich.
Ja. Das hat sich immer nicht so gut zu berechnen, aber wie man an 24 Tim jetzt gesehen hat, ist der, also die Übertragung eines TikTok-Characters aufs Reality-TV jetzt auch nicht unmöglich.
Ich finde es aber auch ganz spannend, dass es jetzt immer mehr Formate versuchen und jetzt eben nicht nur auf Instagram oder in anderen Reality-Formaten schauen, sondern jetzt eben auch von TikTok-Personen ins Fernsehen holen. Also ist der Weg für die Bananenfrau eigentlich frei.
Ja, oder für den Typen von Foodshow, aber
ja.
Aber ja, also man hat jetzt zwei Formate mit Promi Big Brother und mit Dschungelcamp, wo das Publikum ja entschieden hat.
Ja.
Und jetzt ist er hier in der Show, wo die anderen entscheiden. Weil das ist natürlich immer super risky. Das ist mir jetzt auch halt klar geworden anhand des Votings, was man beim Dschungelcamp jetzt auch gesehen hat. Ja, er war sympathisch, aber dass er wirklich in den ersten paar Tagen führend war an Platz 1, das ist schon, muss man sich überlegen, in den nächsten Staffeln, ob man das nochmal so eingehen will, weil dass jemand dann von TikTok, nur weil er 5 Millionen Follower hat, einfach so das Ding einfach mal gewinnt, so, das ist schon irgendwie, also kann solche Shows auch irgendwie ad absurdum führen.
Ja.
Wobei es ja bisher immer noch gut ausgegangen ist, also das heißt gut ausgegangen, Marco bei Promi Big Brother war ja auch kein schlechter Kandidat und 24 Tim war auch kein schlechter Dschungelcamp-Kandidat und gewonnen hat keiner von beiden letztendlich. Mhm. Und von daher ist die waschenden Power in den Leitungen vielleicht immer noch größer als die TikTok-Follower-Power.
Aktuell ist es so, ja. Dann aber jetzt ein Instagram-Star, wie er genannt wird, und zwar der friesische Instagram-Star, Keno Veit oder Veit, a.k.a. De Schwatten Ostfriesjong. So, also das ist der... Spreche ich richtig aus, Jana, oder? Du kommst von da, also aus der Nähe zumindest.
Ja, also aus, grob aus der Nähe, aber ich kenne ihn leider auch gar nicht, muss ich sagen. Sorry.
Deswegen aber kann ich da auch gar nichts zu sagen. Es ist nicht der Friesenjung, oder wie?
Nee, es ist nicht der Original Friesenjung, der von Otto besungen wurde. Ich glaube nicht. Ich habe auch von ihm also wirklich noch gar nichts gehört, deswegen ist jetzt auch nicht so, als wäre er anscheinend eine Lokalberühmtheit irgendwo im Norden. Deswegen,
also nicht der Besitzer des Elbschlosskellers wie letztes Jahr. Okay, Anni, du kennst ihn.
Nö.
Okay, dann gehen wir weiter. Ich weiß auch nichts. Ich weiß auch nichts über Keno. Aber es ist nicht Keno von Dings, von Bachelorette. Da gab es auch mal ein Keno.
Stimmt.
Ja. Der war danach auch in meiner erklärten Lieblingsshow, mein Date, mein bester Freund und ich. Und
richtig,
danach habe ich ihn nie wieder gesehen.
Ja. Ich will jedes Mal reden, wenn du hier bist, ja.
Ja, weil ich möchte nur mal merken, das war mein eines Lieblingsformat und das andere ist Solitary. Können gerne beide wieder zurückkommen. Aber danach hat man ihn, glaube ich, nie wieder gesehen, außer in Instagram-Stories von anderen Followern. Und ich glaube, er ist nicht bekannt, verwandt oder sonstiges mit dem Camp the Reality Stars Keno.
Ja, aber man könnte ihn auch gerne von Keno Plus oder von Keno oder Couch natürlich, wer sich mit Filmformaten auskennt, der könnte ihn auch da erkennen. Ja, dann die längsten Beine Deutschlands, das ist die einzige Beschreibung zu ihr, Theresia Fischer.
Ja.
Aber jetzt verstehe ich auch die Reihenfolge, das ist glaube ich einfach der Startcast.
Ja,
Reihenfolge.
Ja, stimmt, ne?
Ja, weil ich habe das Foto im Kopf und da waren die alle drauf. Die Person,
Ben Tewak,
die du gerade genannt hast.
Jenny Elvers, Tanja Tischewitsch, Elsa, Noah Kremer, Kevin Oh, den haben wir jetzt übersprungen. Ah, Den haben wir übersprungen.
Oh Gott. Oh nein, Kevin Schäfer. Warum? Das war mit Absicht,
Prince Charming. Prince Charming Teilnehmer Kevin Schäfer haben wir natürlich jetzt übergangen, einfach so.
Ja, müssen wir über den noch reden?
Ach, ich hasse den wirklich. Ich habe wirklich so einen krassen Hass auf den. Das ist ganz schlimm. Ja. Nee, über den müssen wir jetzt auch nicht reden, weil wir haben so viel, immer wieder, wenn der hier vorkam, haben wir immer wieder gesagt, wir hassen den und der ist einfach, möchte gern Bösewicht in diesen Shows und einfach so krass auf Krampf. Das ist wirklich, ich hoffe, der fliegt schnell raus. Also der wird bestimmt auch schnell anecken, ne?
Ja, der war vor 2 Tagen oder so, war auf der Geburtstagsfeier von Sam Dillon und hat sich damit auch mit irgendwem gestritten, was denn Sam Dillon gefilmt hat und hochgeladen hat. Aber... Und dazwischen saß Lars Steinhöfel, das war eine ganz wilde Kombination. Also vielleicht erzählt er, davon kann er gar nicht erzählen, ist schon abgedreht. Naja, auf jeden Fall freue ich mich auf den jetzt nicht so doll.
Aber der war schon wieder da jetzt vor 2 Tagen, oder wie?
Ja, der war schon wieder da.
Es könnte natürlich ein Anzeichen sein, dass er irgendwie, weil ich glaube,
ja.
Eine Insta-Story von einem, das war noch aus Thailand oder von 2, ich glaube Calvin und der andere, der über den wir auch gleich reden, der hat, glaube ich, aus Thailand diese Botschaft aufgenommen von wegen, jetzt ist es vorbei hier, also könnte vielleicht dafür sprechen, dass Calvin schnell rausfliegt.
Ja, das hoffen kann sein. Ja.
Die Sache bei Kampf der Reality Stars ist ja, dass eventuell alle gleichzeitig zurückfliegen, weil es ja manchmal auch dieses Hotel gibt. Letzte Staffel gab es auch dieses Hotel, wo dann alle noch saßen, wo dann irgendwie dann am Ende nochmal alle zurückkommen und dann nochmal bewerten so und dann den Sieger, die Siegerin bestimmen oder so. Also vielleicht habe ich mich gerade zu früh gefreut.
Stimmt. Ja, er kann sogar noch gewonnen haben, theoretisch, wenn es wieder so läuft wie im letzten Jahr, dass alle da bleiben müssen bis zum Drehschluss.
Ja, das hoffen wir mal alle nicht. Wir drücken lieber den längsten Bein Deutschlands die Daumen, Theresia Fischer. Ja. Ja, was sagen wir zu ihr? Weil ich habe das Letzte, was ich von ihr gehört habe, war, weil bei unserem Fernseher, Anni, ist ja immer so eine, da gibt es ja immer diese, diese Meldungen, wenn man ja, diese Pop-up von irgendwie promi.de oder so oder von vip.de und da war irgendwie nach Bein-OP, Doppelpunkt, Theresia Fischer bluten die Haxen oder sowas stand da irgendwie sowas in der Art. Also, das, ja, die Frage ist, wie geht's ihrem Kuscheltier? Ist das dabei? Herbert. Ich hoffe doch sehr, dass sie das erlauben. Safe. Herbert, ja. Und der Alte, der ist aber nicht mehr aktuell, ne? Der alte Freund, glaube ich. Oder nee, doch?
Sie hat einen anderen Alten jetzt.
Stimmt.
Ich habe sie vor ein paar Tagen, lief im Fernsehen, dieses
ich auch.
Wie heißt dieses Format mit ungewöhnlichen Paaren irgendwie, wo die Liebe hinfällt oder so?
Bei Vox, ne?
Ja, und da war sie mit ihrem Typen und sie hat einen Streit, weil sie möchte ein Kind und er möchte kein Kind und so.
Ah, schön. Das ist eine gute
Basis. Aber ich habe dann weggeschaltet, weil Herbert war nicht da und dann habe ich gedacht, was hat das alles für einen Sinn, wenn Herbert nicht
dabei ist. Aber sie hat so ein bisschen so einen neuen Style, ne? Sie hat so ein bisschen so einen neuen, verruchteren Style, habe ich das Gefühl.
Sie hat doch so Nasenpiercing jetzt. Oh. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Und ja, so ein Ring.
Ja, wobei verrucht auch so ein Wort ist, was so die SDS-Jury 2008 hat das mal so, irgendwann mal jemand so verrucht.
Ich glaube,
jemand so ein Emo ist.
Ich glaube, Melody Hase war die verruchte Kandidatin damals bei der SDS. Und
Annemarie Eifel war auch sehr verrucht.
Ja, stimmt. Ja. Lady Marmalade, wir erinnern uns, sehr, sehr verruchter Auftritt.
Gitschi, Gitschi, ja, Gaga. Also, Theresia Fischer ist dabei, ist für mich immer dann doch ein Gewinn, wo ich mich immer frage, woran liegt es? Aber sie ist einfach so weird und so komisch, dass sie manchmal so ein Störfaktor ist, den ich irgendwie manchmal begrüße. So würde ich es mal ausdrücken. Sie war einer der wenigen Lichtblicke, finde ich, beim Club der guten Laune damals.
Ja, stimmt. Ja. Ich habe gerade überlegt, wie das hieß. Ja.
War da nicht auch Jenny Elvers dabei?
Ja, okay. Da hat Jenny Elvers, hat doch Cora Schumacher, Mark Terenzi ausgespannt. Ganz dramatische Geschichte war das, ja.
Ja, vielleicht erzählt sie was davon am Lagerfeuer, dass es nicht gibt. Aber jetzt kommen wir zu der von dir angesprochenen Big Brother-Diva Valencia Stör.
Ach, ja, ich kenne sie natürlich noch als Valencia Vintage, war damals ihr Künstlername. Man kennt sie auch als die Ex-Ehefrau von Florian Weiß, Drittplatzierter im Dschungelcamp. Wes war ja, genau. Und das war
Ex-Best Friend von Gina Lisa, ne?
Genau. Und sie war Ex-Best Friend mit Benson aus dieser Big Brother-Staffel. Und dann gab es nachher irgendwie einen Streit vor Gericht um irgendeinen Hund. Habe ich nicht verstanden. Aber war ich damals sehr, sehr invested, weil ich diese Big Brother-Staffel sehr geliebt habe. Das war die The Secrets-Staffel, wenn ich mich nicht täusche. Wo auch Cosimo und so dabei waren. Und da war sie auch dabei.
War es auch Iris Klein? Nee.
Nee, Iris Klein war, glaube ich, früher, das habe ich nicht gesehen, leider. Aber das war eine gute Staffel mit einigen Reality-Gesichtern. Ich glaube, David Ortega war auch dabei.
Ja.
Den,
Danach ist irgendwas gestorben in ihm, glaube ich. Ja.
ja, vieles, aber wir wünschen ihm alles Gute von Herzen.
Absolut.
Und
Und
einen
bei Teewag
Friseur.
auch.
Ja, genau.
Ja. Okay, Valencia
Ja.
Stör ist also am Start. Wir reden später eh noch über Big Brother Normalo, deswegen gehen wir mal weiter zu Love Island und Sommerhaus der Stars Löwe, Maurice Tjibak.
Ja,
Er wird
Gott
Löwe
sei
genannt.
Dank. Das ist wieder der typische Kandidat, der irgendwie so seine Redemption jetzt braucht.
Nee, da
Und
gibt es einen
dann wieder.
anderen.
Oh, kommt, okay.
Das ist der andere aus dem Sommerhaus, zu dem wir gleich
Ach
kommen,
so.
der die Redemption braucht. Also Maurice, klar, hat er auch ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt in der Staffel. Aber im Großen und Ganzen war sein Auftritt dann doch unter lustig abzustempeln, oder am Ende. Also war dann doch irgendwie noch einer der unterhaltsameren in der Staffel.
Ja, ich
Hat so
glaube,
ein bisschen, ja.
ohne ihn hätte es
Sorry.
ja nie den großen Hit Mein Fuß klemmt gegeben. Also dafür danke ich ihm schon.
Stimmt. Stimmt. Es ist so ein bisschen, also er war halt lustig dabei, wenn auch unfreiwillig. Das hat dann halt so ein
Ja.
bisschen überschattet. Also es hat halt so ein bisschen überschattet, wie er halt mit Ricarda, jetzt zum Glück seine Ex-Freundin, zum Glück
Oh
nicht Frau,
Gott.
umgegangen ist. Eben dadurch, dass er so witzig war. Eigentlich war sein Verhalten nicht witzig, aber er ist halt auch eigentlich wie Theresia ein weirder Typ, muss man sagen. Und
Ja, und er war halt nicht ernst zu nehmen in seiner aggressiven Art. Das war, glaube ich, das Ding.
ja.
Also er war aggressiv, aber er hat sich, indem er aggressiv war, lächerlich gemacht. So würde ich es vielleicht formulieren.
Ja.
Ich freue mich, dass er hier dabei ist irgendwie. Weil ich habe ja mit ihm schon ein bisschen im Dschungelcamp gerechnet und vielleicht gab es da so eine Absprache. Nee, dieses Jahr ist er noch bei uns, nächstes Jahr dann bei euch und so. Kann ich mir irgendwie vielleicht vorstellen. Dann der nächste Dating-Show-Legende und Partyprinz Calvin Kleinen am Start. Kenne ich
Ja.
gar nicht, weiß ich gar nicht, was
Ja,
Ja,
schön, ne?
also das ist überfällig, dass er hier mal am Start ist und
Ja.
ich finde es auch gut. Das hat man ihn auch länger nicht mehr gesehen muss. Also, was heißt länger nicht mehr gesehen, aber er war jetzt zumindest jetzt in keiner Reality Competition mehr länger. Klar hat er seine Temptation Island Auftritte gehabt. Klar hat er hier den Goldstrand erobern wollen bei Join. Aber jetzt ist er hier mal wieder dabei und ich glaube auch, dass er jemand ist, den man nicht so schnell rausvotet, oder? Also der ist
Nee.
eigentlich beliebt bei allen und der wird es
Ja.
bestimmt lange schaffen.
Ja, glaube
Denke
ich
ich
auch.
auch. Der weiß halt, wie es läuft. Ich glaube, der wird auch unterhaltsam und
Ja.
deswegen freue ich mich auch eigentlich drauf, dass er da ist.
Bestimmt freut sich auch Jani Bär, dass die nächste Kandidatin da ist, denn sie war das Promi-Patenkind 2023 von ihr, und zwar Dschungelcamp-Teilnehmerin und Playboy-Beauty Cecilia Asoro.
Ja. Also ich mag Cecilia ja. Ich finde sie, die ist halt super schlagfertig und sagt auch immer, was sie denkt. Aber gleichzeitig finde ich sie auch, ich weiß nicht, ich finde sie auch lustig. Also sie, ich meine, klar, manchmal kann sie ein bisschen over the top sein und so, aber bis jetzt finde ich alles, was sie mittlerweile macht und tut, echt nicht schlecht.
Ja,
Also ich bin
geht
so ein
mir auch
kleiner
so.
Cecilia-Fan, ja.
Ja, ich mag sie auch voll und ich finde auch super, dass wir sie jetzt gleich wieder in einem Format sehen. Okay, Reality Backpackers ist
Ich
ja
wollte es
auch
gerade
dabei,
sagen. Ich wollte
aber
es gerade
das hab ich leider nicht gesehen. Aber bei Bachelor in Paradise ist ja super schnell rausgeflogen.
Ja.
Und wir haben natürlich jetzt das Wiedersehen mit Maurice, ne? Darf man auch nicht vergessen, Are
Oh,
You the One?
stimmt.
Ja, da
Ah.
haben sie doch miteinander angebändelt und sie hat ihm doch im
Stimmt.
Wiedersehen diesen Pinocchio überreicht, diese Pinocchio-Figur.
Ach
Das
Gott.
war eigentlich der erste Queen-Move von ihr, wo ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt Cecilia-Fan. Und das heißt, Maurice könnte gleich auf zwei Personen treffen, die ihm vielleicht nicht ganz so wohlgesonnen sind.
Perfekte Überleitung, denn die nächste Person, die der Kampf der Reality Stars hier aufführt, ist natürlich die Person, die ich auch schon gerade vorher gemeint habe. Und zwar Temptation Island VIP-Kandidat, so wird er hier genannt. Er ist natürlich viel mehr. Er ist Boxer, er ist Dichter, würde ich fast schon sagen. Alex Petrovic.
Ja, schön.
Vor allem ist da ein maskuliner Mann. Das haben sie leider
Endlich.
vergessen
Ach,
aufzuzählen.
Gott sei
Ja.
Dank.
Also Alex kultet ja mittlerweile dieses maskuline Mann auch so ab, ne? Also würde ich auch an seiner Stelle, ich würde es auch ownen, wenn das so ein TikTok-Trend geworden ist. Also er hat ja jetzt nach der Staffel auch gerade vor 2 Tagen oder so bei Instagram oder bei TikTok dann ja auch gemeint, ja, der maskuline Mann ist dabei und das wird die krasseste Staffel ever und sowas Krasses gab es noch nie und Reality at its best und so. Also Alex ist auf jeden Fall überzeugt und es klang auch ehrlich gesagt so, als wäre er nicht da 2 Tage, sondern vielleicht 20 drin gewesen. Also es klang schon, als hätte er da maßgeblich dran teilgehabt. Mhm. Kann aber auch sein, dass es vertraglich alles geregelt ist, dass die natürlich, egal wie lange sie drin waren, so eine Story machen müssen. Ne?
Obwohl ich könnte mir vorstellen, dass Alex tatsächlich, der ist ja durchaus jemand, der in Gruppen oft nicht so gut ankommt, aber ich glaube, in den Spielen könnte er gut sein. Und das dadurch stimmt, sich vielleicht retten. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen.
Du baust mir die perfekten Brücken, weil der andere, der natürlich super gut in Spielen ist, ist Hot Bandido Silva Gonzales.
Nein, ja. Ich hoffe, wir werden ihn in sehr, sehr vielen Spielen sehen.
Oh, das ist ja.
Also das ist, weil das war das Ding, was ich jetzt vorher meinte. Es ist nicht der Manni Ludolf, nicht der Schäfer Heinrich dabei, aber Silva hätte theoretisch das Potenzial, da reinzustoßen in diese Lücke. Ne?
Ich finde es auch gut. Also es ist eigentlich schade, wenn man mal überlegt, dass er ja schon im Dschungelcamp war. Ich überhaupt keine Erinnerung daran habe, wie er im Dschungelcamp war, aber halt prominent getrennt. Jede Szene mit ihm habe ich noch im Kopf. Sei es, wie er in den Seilen hängt oder wie er nachts über der Spüle sich irgendwie so ein Wrap mit Ketchup schmiert. Also ich hoffe, es gibt ähnliche Szenen zu bewundern bei Kampf der Reality Stars.
Oh, unbedingt, bitte.
Der König. Und ich hoffe, er führt sich auch wieder so auf, von wegen, der König. Und natürlich kann man mich nicht rauswählen und ich bin jetzt safe und so. Also ich hoffe, das geht in die zweite Runde, das ganze Ding. Dann braucht natürlich eine gute Reality-Show auch einen Ballermann-Star. Und in dieser Staffel ist es Easy Glück, die ja schon auch dabei war bei Couple Challenge, ne? War sie auch mal am Start. Ja. Wird ja auch gemanagt von Icke Hüftgold, ne? Und der bringt seine Schäfchen da immer in diesen ganzen Shows auch mittlerweile unter. Und Easy, ja, wird von derselben Schauspielerin gespielt wie die Frau von hier Auswanderer. Mein Gott, wie heißt er? Letzte Staffel war sie auch dabei.
Du meinst Steff und Peggy, oder?
Peggy, genau. Ja. Also das ist für mich so dieselbe Schauspielerin, die Peggy und gleichzeitig jetzt in diesem Jahr auch Ballermannstar Easy Glück spielt.
Ich glaube, da liegen auch nur so 20 Jahre und eine Gesangskarriere dazwischen. Aber sie kommen, wohnen beide irgendwo auf Mallorca, glaube ich.
Ja, immer so mit De-Aging-Technologie noch mal ein bisschen verjüngt und so. Aber im Grunde ist es für mich dieselbe Person. Ja.
Ich erwarte auch eine ähnliche Performance eigentlich. So jemand, der nett ist und nicht aneckt und dann aber doch keine großen Chancen auf den Sieg hat.
Wahrscheinlich. Mal schauen, wie die nächste Person ankommt. Sie ist die dritte Person aus dieser Familie, die mittlerweile antritt. Wir hatten Willi Herren, wir hatten Alessia Herren und jetzt haben wir die Kölsche Frohnatur, Willi Herrens Schwester, Annemie Herren.
Ja.
Juhu.
Also da bin ich jetzt nicht so informiert. Kannte man sie schon oder ist sie jetzt nur die Schwester von?
Sie war bei The Real Life dabei, dem Vorgänger von Be Real quasi, weil da war ja Alessia mit dabei und da war sie quasi so der Sidekick von Alessia, so ein bisschen. Und sie ist halt, super dick mit Calvin befreundet.
Oh.
Weil Calvin und Willi waren gut befreundet. Calvin ist sowas wie Alessias großer Bruder, also laut The Real Life, und er und Annemie sind offensichtlich auch dicke. Also das könnte da vielleicht so eine Connection sein.
Mhm. Ja, es ist immer noch diese legendäre Temptation VIP-Staffel mit Willi Herren, mit Julia Siegel, mit Calvin. Und ich weiß nicht, wer der vierte war. Hier, Dings. Julian und Steffi.
Ja.
Immer noch legendär, meiner Meinung nach. Ja, also Ich kenne sie, also ich habe sie auch mal gesehen bei Real Life, aber ich bin jetzt nicht sicher, oder habe sie auch nicht mehr so krass im Kopf irgendwie. Ja, viel eher freue ich mich auf die nächste Promi-Hellseherin, Promi-Seherin wird sie ja genannt, Lilo von Kiesewetter.
Ja.
Yay, also das finde ich super.
Also bekannt aus Promi Big Brother und natürlich von Lilo und Stitch, haben wir damals auch noch mitgespielt. und jetzt hier dabei bei Kampf der Reality Stars. Wundert mich dann, dass sie, also wenn das die Matter of Appearance ist, wenn das die Reihenfolge ist, dann würde es mich wundern, dass sie so spät kommt, oder? Also das kann ich mir kaum vorstellen, dass sie ganz spät erst ins Feld kommt.
vielleicht ist auch oben nur der Startcast aufgelistet und der Rest dann random. Also ich freue mich halt voll drauf, dass sie endlich ihr Reality-Comeback feiert. Ich hoffe, sie bricht mal wieder mit einem Stuhl zusammen oder so. Und ich hab halt ein bisschen Sorge, aber vielleicht kommt sie deshalb auch so spät rein, dass sie sonst so eine Kandidatin ist für, ich habe mich jetzt heute entschieden für Lilo, weil Lilo, du bist alt und ich glaube, das Wetter tut dir nicht gut. Und so, da habe ich die Sorge, dass das passieren könnte. Deswegen vielleicht ganz gut, wenn sie kurz vor Schluss kommen, weil dann zählt das Argument nicht wirklich, weil man dann sagen kann, hey, wir haben ja eh noch ein paar Tage und die hält sie auch noch durch.
Ich bin total stolz auf dich, dass du jetzt 5 Tage hier durchgehalten hast. Und ich glaube, wir sind alle total happy, wenn du jetzt endlich ins Hotel darfst. Und so, und die Person sitzt mal so da, ich will eigentlich gerne auch 100.000 gewinnen.
Ja. Lilo, du hast so oft gesagt, wie schlecht es dir geht und wie sehr du deinen Kaktus vermisst. Dass du echt gerne jetzt im Hotel sein möchtest. Und deswegen erlösen wir dich heute. Ja. Und die Person sitzt dann und denkt sich, ich habe einmal gesagt, boah, es ist heiß heute und das war's.
Das ist Todesstoß, wenn du das sagst. Ja. Dann natürlich auch wieder hier, wie immer, Köln 50667 Urgestein, Christoph Oberheide. Natürlich muss auch dabei sein, ne? Entweder Köln oder Berlin, wer es auch immer. Köln gibt's ja nicht mehr, ist ja abgesetzt. Kriegt hier nochmal einen Auftritt. Christoph Oberheide, können wir, glaube ich, alle nicht so viel dazu sagen, oder?
Nee.
Habe ich mal im Vorbeiseppen gesehen und ja, also ich konnte das Gesicht zuordnen, aber ja.
Dann die emotionale Reality-Kultfigur Giselle Oppermann. Würde mich auch wundern, wenn sie ganz spät kommt. Also ich glaube auch, dass man sie sehr schnell da reinschickt. Wenn nicht sogar als allererste von den Nachzüglerinnen. Weil das ist, glaube ich, so ein Moment, wo du irgendwie, wo du gut so schneiden kannst. Oh Gott, jetzt kommt die auch noch so nach dem Motto. das ist, glaube ich, Giselle.
Ja, ich stelle mir sie und Elsa irgendwie eine ganz spannende Kombination vor, wenn ich so drüber nachdenke.
Format, ne?
Ja, selbes Format, beide irgendwie angeeckt. Kann von Best Friends bis hin zu Hass alles werden. Ja. Aber ja.
Oder Giselle und so ein Alex zusammen in so einer Sport-Challenge. Das will
ich
auch.
Ich habe diese Stimme von Giselle so in meinem Kopf drinnen. Ich glaube, die. Das ist echt so. Ich kann mir alles, was sie sagt, kann ich mir genau ihrer Stimme vorstellen.
Überhaupt krasser GNTM-Cast hier. Also wir haben Elsa, wir haben Theresia und wir haben Giselle. Ne?
Ja.
Dann Bachelor in Paradise-Finalistin und natürlich The Mole 2021. Colleen Schneider ist am Start.
Ja.
Die Hexe. Die Kräuterhexe.
Die sehr intelligent ist, wird immer wieder gesagt, weil sie ist ja Psychologiestudentin schon seit 100 Jahren. Und ich mochte die immer. Die ist natürlich unfassbar kamerageil und hat es auch in 50 Formaten mittlerweile schon versucht. War ja auch in der legendären von dir oft genannten Show dabei, oder? Jana, oder? Oder war sie in der anderen, die wir auch oft nennen, wo mir auch der Name nie einfällt? Sie war irgendwo noch dabei.
Ja, sie war noch irgendwo dabei. Ja, sie war bei Swipe Match Love, war sie mit dabei.
Stimmt, aber
ich glaube, es ist ja gewiss. auch legendär, darf man auch nicht unterschätzen. War super Format.
Ja, fehlt nur noch der Heiratsmarkt eigentlich.
Aber da kennt sie ja auch, da kennt sie ja auch Calvin. Da war ja auch mit Marvin dabei bei Swipe Match Love. Aber ich weiß gerade nicht, doch, ich glaube, sie war auch bei Mein Date, mein bester Freund und ich. Jetzt bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich glaube irgendwie bringe ich das gerade zusammen. Irgendwie wäre das auch so typisch für sie, dass sie da auch dabei ist. Das könnte ich mir schon gut vorstellen.
Ich glaube, sie steht auf jeder von diesen Castlisten, oder?
Ich weiß, dass dieser Typ, da war so ein Typ, der trug immer so einen absurd großen Hut und ich glaube, mit dem hat sie da irgendwie angebändelt. Ich habe irgendwie so ein Bild, so blonde Haare oder Hut, das habe ich so noch vor Augen. Das muss es gewesen sein.
Wenn ich an Hut denke, dann denke ich an den einen Typen, der bei Ex on the Beach mit dem Pferd reingeritten ist. Dann als nächstes Bullshit-TV-Mitgründer Chris Manazidis, den wir natürlich auch vom Promi Big Brother kennen.
Ah, und der war doch mit Lilo in einer Staffel.
Ja, genau. Legendär aneinander gerasselt auch mit hier Dings.
Eva. Ja. Und Joey. Und Theresia war auch in derselben Staffel.
Und Zlatko.
Stimmt.
Ja, Ja, Zlatko leider nicht bei Kampf der Reality Stars, aber es sind auch schon 3 aus dieser Promi Big Brother Staffel jetzt dabei. Das war auch eine echt gute Staffel, muss man sagen, wenn ich mal so zurückdenke.
Ja, ja. Das war doch auch die Tobi und Janine Staffel, oder?
Ja, okay, ja, das war so das mittelmäßig. War, aber
die Eva, ich kann nicht kacken Staffel auch.
Stimmt. Wo sie, hat sie dann euch auf Griechisch zu Chris irgendwie sowas gesagt? Ich piep deine Mutter oder so?
Ja. Ja, dann brauchen wir natürlich auch noch ein Doppel, und zwar die Superzwillinge Heidi und Heike Kapuste sind dabei.
Ja, Gott sei Dank wieder Zwillinge.
Ich habe das Gefühl, dass die Superzwillinge, das ja mal eine kurzlebige Sendung bei Vox war, nur dazu da ist, um dieses Format auch zu casten für 5 Jahre hinweg, weil wir hatten ja schon die Tennis-Zwillinge, dann hatten wir letztes Jahr vorletztes Jahr diese anderen Zwillinge, die Turnschuh-Zwillinge, wie ich sie mittlerweile nenne, weil sie ja deswegen mit Dings aneinander gerasselt sind. Und jetzt eben auch Heidi und Heike. Können wir auch nichts dazu sagen, glaube ich, aber diese Doppel, die sind meistens ganz unterhaltsam, weil immer diese Spur Unfairness mitschwingt, so nach dem Motto, ihr seid ja zu zweit, ist es jetzt eigentlich alles rechtens, müssen wir irgendwie Anwalt einschalten. Das verspreche ich mir auch.
Wir hatten doch auch die Sirtl Brothers letzte Staffel, oder?
Die
Sirtl
Brothers, genau. Die waren
doch auch zu zweit da.
Stimmt.
Ja, genau.
Ja.
Weil ich war gerade gedanklich bei, waren letztes Jahr gar keine Zwillinge dabei, aber doch, es waren Zwillinge dabei.
Ja. Und die letzte, jetzt sind wir es dann, die Ehefrau von Rapper Haftbefehl, Nina Anhan.
Okay. Ja. Viel Spaß, Nina. Hab eine gute Zeit.
Also ich meine, die letzte Ehefrau von sowas ähnliches wie einem Rapper, und zwar Max Kruse, die Lara, war ja ganz unterhaltsam bei Promi Big Brother.
Da ich sie überhaupt nicht kenne und mit ihr überhaupt nichts verbinde, kann sie mich eigentlich nur positiv überraschen.
Ja, dann ist das unser Urteil zu Nina. Also insgesamt ein schon Kampf der Realities, das tauglicher Cast, absolut so bunt gemischt und so. Wie gesagt, die eine Kultfigur. Ich hoffe, dass vielleicht Lilo in diese Position reinpasst. Vielleicht auch Silva. Bei Silva ist natürlich die Gefahr, dass er super kurz nur durchhält, weil er eben sofort aneckt mit allen, wenn er so auftritt wie bei Prominent getrennt.
Ich dachte, weil er sich sofort wieder verletzt.
Ja.
Oder so, genau, weil er sich aufschürft, ja. Also sind wir mal gespannt, was die Staffel so verspricht. Alle sagen, krasseste Staffel. Mal schauen, was dahinter steckt. Aber mal wieder spannend, was sie in Sachen Moderation mit KI versuchen. Ne? Auch Kathi Hummels ist nämlich wieder am Start. Ja. Apropos KI. Die andere Show, die von einer technischen Errungenschaft moderiert wird, ist natürlich Love Fool. Und darüber sprechen wir jetzt noch ein paar Takte. Love Fool geht jetzt in die nächste Folge dann mit seinem Finale und deswegen können wir auch so ein bisschen ein Fazit ziehen. Und Anni, du bist ja ein Riesenfan. Dienstag ist immer Tanzen bei Anni.
Ja.
Und Dienstag ist dann aber auch immer nach Hause kommen und sofort sagen, Love Fool, und Fernsehschalter in die Hand nehmen und sofort sagen, Love Fool geht los, jetzt, wir schauen das jetzt.
Ja.
Wie ist es bei dir, Jana?
Ja, also ich bin auch sehr into it, zumindest gewesen bei den letzten Folgen, weil hat die Begeisterung so ein kleines bisschen abgenommen, aber ansonsten finde ich immer noch, dass es ein echt, also so an Neustart-Formaten ist es, glaube ich, seit langem das, was mir am meisten Spaß gemacht hat.
Ich war ja am Anfang so ein bisschen skeptisch, noch eine Reality-Show und was wird es und keine Ahnung, aber ich fand dieses Konzept irgendwie dann ganz geil, von wegen, da sind vergebene Paare und man als Zuschauer weiß auch nicht, wer das ist, sondern das stellt sich erst durch die Zeit raus und man kann da so ein bisschen mitraten auch. Ich glaube, der Cast ist auch sehr gut. Da sind einfach so ein paar Leute dabei, die sich voll auf das Game einlassen und da bereit sind, auch so ein bisschen zu übertreiben. Also ich glaube, dass wir viele, die da dabei sind, auch wiedersehen werden in anderen Formaten so. Es hat einfach Spaß gemacht, so das zu gucken. Es war mal wieder was, ein bisschen was anderes, nicht so das, was man kennt.
Ich bin auch zufrieden. Also für mich teilt sich das auch so ein bisschen in zwei Hälften irgendwie. Der Anfang war super spaßig, weil genau dieses selber erleben und selber mitraten, wer ist denn jetzt das Paar und wie das dann auch irgendwie dann so demaskiert wurde, das war auch ganz cool. Also weil das auch so peu à peu passiert ist. Man hat dann immer nur, man hat wirklich darauf hingefiebert, wann kommt wieder der Reveal, wer ist es jetzt? Dann waren die irgendwann alle revealed und man dachte schon, okay, jetzt, da kommen jetzt noch Leute rein, okay, dann müssen die auch irgendwie vielleicht noch Paare sein oder so. dann war wieder so ein leichter Spannungsmoment, weil dann doch nicht sofort der Reveal kam, okay, wer ist jetzt, also waren die jetzt dann doch in keinen Paaren oder was ist jetzt los? So, aber dann habe ich das Gefühl gehabt, also mir waren es jetzt, als dann alle drin waren, irgendwie so 2-3 Leute insgesamt zu wenig im ganzen Cast. Also mir war das dann irgendwie alles zu klein, weil dann waren fast alle letztendlich jetzt am Ende Paare und bei vielen war es sehr offensichtlich meiner Ansicht nach. Also so einzelne Bestandteile zum Beispiel, eine Mitchell zum Beispiel, für mich, also wenn ich da drin bin, Kandidat und sehe, die macht absolut gar nichts, die passt irgendwie auch nicht so von ihrem Verhalten nicht so richtig zu den anderen, dann bin ich mir eigentlich schon relativ sicher, dass sie doch vergeben ist. Also dann die Sache mit den 2 Schweizern haben wir auch schon gesagt, also ist jetzt auch jetzt vielleicht nicht das allerschwer zu erratenste Paar gewesen und das hat es dann irgendwie alles so vom Scope her irgendwie so klein gemacht, also für mich hatten die dann relativ schnell überall einen guten Lead. Also die einzigen, die man nicht so gut erraten hat, waren dann eigentlich Simon und Mitchell eben. Was aber auch nur daran lag, dass die einfach nichts gemacht haben und deswegen auch nicht so wichtig waren für die komplette Staffel, meiner
nach. Ich glaube, die waren einfach beliebt als Kummerkasten bei den anderen und da hat man sich erstmal nicht so stark die Gedanken drum gemacht, sind die jetzt vergeben oder nicht, sondern die hören mir jetzt zu und die sind nett, waren so ein bisschen wie die Mama und Papa in der Gruppe. Und deswegen werden die wahrscheinlich auch, natürlich waren die dadurch auch super verdächtig, aber auf der anderen Seite immerhin nicht so schnell rausgewählt worden, weil man wahrscheinlich gedacht hat, da wählen wir erstmal jemand anderen raus, anstatt die 2, die jeder von uns mag.
Halt das absolute Zentrum sind halt eben die 2 Schweizer. Wir hatten dann eben auch noch, die sind jetzt schon raus, Vika und Nico war das, oder?
Ja. Aber es war der geilste Abgang, den sie da hatten, weil man überhaupt nicht verstanden hat, was jetzt los ist, weil Vika auch immer so einen Mental Breakdown hatte und gleichzeitig geheult und irre gelacht hat und alles nur, weil sie Techno-Musik mag.
Aber also, das war wirklich so komisch, oder?
Man hat es halt, also manchmal ist das Format auch so ein bisschen so staccato-artig geschnitten, nur und sich fragen, wo kommt das jetzt auf einmal her? Es haben sie ja irgendwie nachhinein erzählt, das ist halt das, was der Hintergrund war, was man halt nicht gezeigt hat, dass sie angeben mussten halt, also sie haben halt, also Nico hat irgendwie in der Villa erzählt, er steht voll auf Techno-Musik und sie hat behauptet, damit es nicht so auffällt, damit keiner auf die Idee kommt, hey, die haben ja Gemeinsamkeiten, die könnten ein Paar sein, hat sie behauptet, dass sie Techno gar nicht mag, sondern immer tanzen geht zu, ich weiß nicht, irgendeiner anderen Musikrichtung. Aber dann konnte sie sich einfach nicht zusammenreißen.
Also das ist ja auch der größte Bullshit, den ich jemals gehört habe. So von wegen, ich konnte mich nicht zusammenreißen, ich muss zu Techno tanzen. So,
wenn ich Techno höre, dann verliere ich das Game einfach aus den Augen. Aber es war halt so lustig, weil alles an dieser Szene war so absurd und dadurch, dass es halt auch nicht richtig erklärt wurde, aber selbst wenn es erklärt worden wäre, wäre es lustig gewesen, weil als ob sie sich nicht mal irgendwie für eine Party zusammenreißen können.
Ja, es war schon sehr komisch. Man hat einfach gemerkt, ey, die hat jetzt einfach keinen Bock mehr. Also die will einfach da raus und will den Nico haben und will da jetzt einfach gehen so und hat jetzt nicht mehr Bock, das Spiel aufrechtzuerhalten. Und Nico hat es dann auch noch so auf Krampf versucht irgendwie. Ja, und dann war es also vorbei.
Nico hat es relativ lange eigentlich ganz gut gemacht, weil er halt wir haben ja gesehen, wie er Paloma den Finger gewickelt hat, da durch Gespräche Nähe zu erzeugen. Und da haben wir schon alle immer Witze drüber gemacht, dass es eigentlich Nikos Bachelor-Staffel ist, weil irgendwie super viele Frauen interessiert waren. Und er hat sich dann ja auch immer, haben sie ja auch nicht gesagt, dass die ersten Neuzugänge immer safe waren und nicht rausgewählt wurden. Und da hat sich ja immer sofort an jeden Neuzugang gehängt. Ja. Das war natürlich auch ganz smart eigentlich von ihm. Aber am Ende ist dann auch das, hat er irgendwie dann auch nicht mehr so konsequent durchgezogen.
Ja, aber wirklich die Hauptdarsteller dieses Formats sind eigentlich, seitdem sie dann auch dabei ist, Ariel und Giuliano. Und das sind die beiden Schweizer, die wir gerade angesprochen hatten. Ariel, die ja gar nicht Ariel heißt, wie bei einer Szene irgendwann mal gehört, sondern Romana.
Valeria
oder so, genau. Mhm. Weil war das die Szene, als die eine Aufnahmeleiterin auch mal kurz zu hören war, mit den Worten, sprech bitte Deutsch.
Ja.
Und da wieder nicht zu hören war.
Ja, das war, glaube ich, die Szene, wo sie diesen ersten krassen Streit hatten und dann angefangen haben, auf einmal nur noch in Schweizerdeutsch sich anzuschreien. Und Und Giuliano ihr dann irgendwann unter Tränen eine Liebeserklärung gemacht hat und sie dann zum ersten Mal Valeria genannt hat.
Wo ich mich frage, warum haben die mit anderen Namen das? Also,
Aber es ist doch bei Vika doch, glaube ich, auch so, weil die heißt doch eigentlich auch, also die heißt ja auch Victoria. Und Nico hat sie in einer Szene doch auch mal irgendwie Victoria oder Vicky oder so genannt. Also ist das offensichtlich auch ihr Rufname.
Aber warum? Für mich hat das irgendwie denselben Effekt wie Team Wallraff, diese Moderator, also diese Reporter von Team Wallraff, die man nicht kennt, die sich auch verkleiden, um dann sich bei McDonald's einzuschleusen oder so. Wo ich auch mal frage, hä? Also keine Ahnung, was das für einen Sinn hat. Auf jeden Fall ja, ist das schon am spannendsten. Und Ariel ist auch auf jeden Fall diejenige, die es aus meinen erfahrenen Reality-Augen am weitesten schaffen kann in diesem Genre, oder?
Ja,
das ja, auf auch. Jeden Fall. Ja.
Ich meine, Giuliano war ja schon bei der Schweizer Bachelorette, ne, wenn ich es richtig verstanden habe.
Stimmt.
Ich glaub schon, ja. Ja, wir haben natürlich auch noch Leute wie Paloma oder Nadja, die alle irgendwie komplett irgendwie vernebelte Sicht haben. Ja. Aber ich glaube, die sind halt ausschließlich lustig in Dating-Formaten, während Ariel, glaube ich, in jedem Format unterhaltsam sein könnte.
Die hat schon gute Sprechzimmermomente so und ist auch eben ohne ihn lustig, ohne Fremdeinwirkung. Das ist meistens gutes Zeichen, ja. Also bei denen ist halt wirklich dieses Format so sichtbar. Also sie spielt ja das Spiel sehr gut mit und hat ganz klar eine Taktik, ne? Sie macht es auch absolut glaubwürdig aus meiner Sicht, dass sie mit Leuten rummacht, aber gleichzeitig sagt so, das ist überhaupt nicht mein Typ und der ist eklig und so bla bla bla. Also sie macht es halt fürs Spiel. Und Giuliano kann das halt nicht glauben, sondern denkt halt, ey, wenn der eine ihr zu nahe kommt, dann ist er gleich eifersüchtig und so. Und vor allem der eine, hier, wie heißt er? Franco. Wenn der sich eklige. Auf 2 Meter nähert, ja. Der eklige, boah, ich muss kotzen und so. Ja, dann ist er sofort so super sauer. Und dann steigert sich es natürlich auch, weil er am Anfang was mit Nadja hat, ne? Dann nimmt sie Rache quasi an ihm, ne? Dann darf ich jetzt halt auch. Also dieser Temptation Island-Effekt. Also das Format kommt bei den beiden einfach sehr gut so einfach raus, was so das Ziel ist.
Es ist halt aber auch so lustig, weil man sich denkt, eigentlich hätten sie durch diese Eifersucht-Szenen schon vor 3 Folgen hätten erkannt werden müssen ungefähr, ja. Weil die manchmal halt am Anfang gar nichts großartig miteinander zu tun hatten und auf einmal sind sie da mitten auf einer Party, ziehen sie sich zurück und man sieht ja an der Mimik und Gestik, ja, die streiten sich halt gerade heftigst und die sind da neben der Tanzfläche. Eigentlich müsste das jeder mitbekommen und sind trotzdem immer noch dabei. Aber ich weiß nicht, ob da sich die Produktion irgendwie Kniffe überlegt hat, wie man die beiden möglichst lange noch drin behalten kann. Weil das ist halt auch eine Sache, die mich jetzt so in den letzten Folgen stört. Ich finde, der Fool gibt eindeutig zu viele Tipps für die Lover, also gegen die Faker. Weil zum Beispiel so eine Laura heißt sie, die das ja eigentlich super spielt, die jetzt immer noch drin ist und die ganz lange gar keiner auf dem Schirm hatte, ist dann auch auf einmal verdächtig geworden, weil es halt hieß, ja, auf der Poolparty ist ein Faker. Und dann war sie irgendwie die Einzige, die dann Faker noch sein konnte. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass da so stark eingegriffen wird, weil eigentlich weiß man jetzt schon, am Ende werden die Lover wahrscheinlich gewinnen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass in der letzten Folge vielleicht noch so ein Plot-Twist kommt und irgendwer vergeben ist, mit dem man nicht gerechnet hat, aber das kommt mit der Geldsumme halt nicht hin.
Wobei ein Mensch oder ein Paar dann doch nicht so erwartbar war, Anni.
Oh, Kleten und Santana.
Ja. Jetzt frage ich mich, was ist Santanas echter Name? Wird da auch noch revealed?
Anna oder so wahrscheinlich.
Ja, genau. Sandra. Boah,
also, ich war ja von Folge 1 war ich Kleten-Fan. Einfach weil er nicht stattgefunden hat in diesem. Ja. Weil er hat nicht stattgefunden, er war nicht präsent. Er kam immer mal wieder und man dachte sich, wer ist das denn jetzt? Und dann dieser weirde Reveal jetzt, dass der mit Santana zusammen ist, also das passt ja vorne bis hinten überhaupt gar nicht zusammen. Das Einzige, was gleich ist, ist dieser Dialekt, in dem sie miteinander sprechen. So, das war's. Und vor allem, die sind ja auch erst so kurz zusammen, seit 4 Monaten oder so.
Ja, ich fand das auch so krass, als sie das halt revealed haben und da zusammen dann im Sprechzimmer saßen und man hatte das Gefühl, kennen die sich überhaupt oder haben die sich jetzt nur für die Show zusammengesetzt, weil er wusste nicht, wie alt sie ist. Irgendwie, es ging ja, wir werden oft wegen unseres Altersunterschieds schräg angeschaut, aber ist sie irgendwie 2 Jahre älter als er oder so? und er so, ja, du bist doch so und so alt. Nee, ja, und wie lange sind wir zusammen? Da waren sie sich auch nicht so ganz einig und irgendwie wussten die nichts voneinander und das ist so weird irgendwie und ja.
Er ist, also auch, er ist auch wirklich ein scheiß Kandidat. Also er ist ja. wirklich so uninteressant. Ja. Also wirklich, der hat in ihrer Abwesenheit nichts gemacht. Der macht nichts, wenn sie da ist. Sie ist auch irgendwie wie so aus einer 2007er DSDS-Staffel rausgesprungen, irgendwie so Zeitreisende. Also es ist alles irgendwie, die sind wirklich fürchterlich. Also die sollten auch kein Paar sein. Die sollten sich trennen und irgendwie unterhaltsamer sein. Die sind zusammen und alleine langweilig und das müssen sie bitte bessern.
Jetzt verstehe ich aber auch, warum Mitchell in den ersten Folgen immer gesagt hat, ich hänge mich dann an Clayton, Clayton. weil klar, der ist halt, hat halt auch nichts gemacht, bis Santana dann gekommen ist und dann war auf einmal zu sehen. Ja, Santana wäre in der 2007er DSDS-Staffel wahrscheinlich noch die Freche gewesen oder so für Dieter.
Die Verruchte.
Ja, oder die Verruchte.
Ja, ansonsten hatten wir müssen natürlich noch über den Arthur-Skandal sprechen.
Ja.
Weil das war ja eine der Sachen, die
Secret Trash Talk. Freunde nennen sie auch Valentina.
Ja.
ihn, sie, man weiß es nicht, aber.
Man weiß es nicht. Witzig war, als dieser Account letztens irgendwas, so um abzulenken, zwischenzeitlich mal von Chan gepostet hat.
Ja. Es war so ganz weird, weil normalerweise sind die Videos ja immer so aufgebaut, an der Ecke ist das Gesicht von jemandem, der verblüffend aussieht wie Valentina Doronina, mit so einer Maske auf und verzerrter Stimme und zufällig hat die Person auch die gleiche Intonation wie Valentina, aber ist sie bestimmt nicht. Und dann, diese Story war auf einmal komplett anders, das war dann halt nur so ein Bild von Chan und dann war da so ein Text drauf, wo stand, Chan wurde mit einer Frau in Köln gesichtet oder irgendwie sowas und das war's.
Ja. Ja, auf jeden Fall hat sie gesagt, dass bald jemand rausfliegen wird von Love Fool, und zwar Arthur, wegen eines Skandals. Und hat im nächsten TikTok ist sie dann noch mehr drauf eingegangen und hat dann gesagt, wegen Äußerungen gegen eine andere Sexualität, war, glaube ich, das Zitat und so. Und jetzt konnte man sich das irgendwie so zusammenreiben, weil dann kurz bevor hier die, wie heißt es, Fool Night oder diese Rauswahl war, da gab es dann auf einmal so eine Schwarzblende, die wir mittlerweile kennen aus sämtlichen Formaten. Die Schwarzblende wurde rausgeholt und es stand dann da. Ja, Arthur musste das Format verlassen. Wir stehen für Vielfalt und so, bla bla bla. Also auch da wurde klar im Subtext, es ging, ja. Ja.
Es stand ja auch noch in der Schwarzblende von wegen, er bereut seine Äußerungen mittlerweile und wird sich im Wiedersehen dazu äußern oder irgendwie sowas haben sie ja auch noch gesagt.
Ja, stimmt, da wurde ja quasi das Wiedersehen indirekt mit angekündigt dieser schwarzen Tafel, weil es war ja vorher auch noch gar nicht klar, dass es das geben wird. Und ich glaube, er selber hat dann auch was gepostet in seiner Instagram-Story, am 20.02. wird er die ganze Geschichte oder seine Wahrheit droppen oder sich dazu
also
äußern.
Es sieht alles danach aus, als sei es irgendwie eine homophobe Äußerung gewesen, die er da getätigt hat und wurde deswegen eben kommentarlos und ohne den Vorfall zu zeigen rausgeschnitten. Ist es wieder für uns schwer zu beurteilen, was war da? Wenn das so war, dann ist es auf jeden Fall gut so, dass er rausgeflogen ist. Aber das hat natürlich gewissermaßen das Spiel krass auf den Kopf gestellt oder zumindest jetzt irgendwie wesentlich langweiliger gemacht, weil diese ganze Nummer, dass Laura, die eigentlich eine Vergebene ist, eine verheiratete Frau, deren Mann schon draußen ist, die jetzt quasi alleine sich so mit diesem jungen Boy da irgendwie so abgibt und er ist dabei, sich in sie zu verlieben. Und diese Storyline war eigentlich ganz spannend, weil sie gerade so an so einem Tipping Point war, wo sie so entscheiden musste, okay, wie mache ich jetzt weiter? Weil der wird hier mir zu emotional bei der Nummer. Und das wurde jetzt einfach so unterbunden. Das war auch so ein Part, der es jetzt in der letzten Folge so ein bisschen langweiliger gemacht hat. Ja, also es gibt noch Verbesserungspotenzial, würde ich sagen, bei Love Fool. Aber grundsätzlich, wir haben es ja schon bei Stranger Things geschafft, dass es eine zweite Staffel gibt, würde ich auch jetzt sagen, wir sagen da ganz klar, das darf weitergehen in die nächste Staffel.
Yes,
oder?
Please.
Ja, sehr gerne. Bitte verratet den Kandidaten wieder vorher nicht, welcher Show sie teilnehmen. Ja.
Mittlerweile hat man viele solche Shows, wo angeblich nicht klar ist, bei welcher Show sie teilnehmen. Also mittlerweile, wenn du jetzt irgendwie so Einladung für Paradise Love bekommst, so ein völlig nichtssagender Titel, dann kannst du dir sicher sein, okay, ich bin entweder bei Too Hot to Handle oder bei Love Fool. Ja. Eins von beiden wird schon sein.
Ich finde halt nur, ich hoffe halt nicht, weil sonst wird es wahrscheinlich wieder so diesen Ex-on-the-Beach-Effekt geben, dass irgendwelche Fake-Paare oder Leute, die irgendwie so eine Woche zusammen sind, okay, wir haben jetzt halt auch 4 Monate bei Santana und Clayton, dass die sich dann da irgendwie aktiv bewerben oder sich dafür bereitstellen, und dann verliert das Format, glaube ich, einfach noch mehr, wenn man das Gefühl hat, dass es da, dass sogar die Faker noch mehr faken, als sie es eigentlich schon tun.
Dann kommen wir zu den News und bleiben aber bei RTL Plus, denn da gibt es die neue Staffel von Make Love, Fake Love ab dem 20. Februar, in der Preview schon die Woche davor, also tatsächlich geht es fast nächste Woche schon los. Da ist natürlich jetzt die Frage, wer steht im Zentrum, wer ist die Singlefrau, und ja, die Nachfolgerin von Jelis ist in diesem Jahr Antonia Hemmer, die Ex von Bauer Patrick, kennt man auch, letzte Staffel, Kampf der Reality Stars, ne? Ja, was sagt ihr?
Ja.
Ich schaue in betretende Gesichter.
Ich gönne ihr, dass sie, also ich würde ihr gönnen, dass sie einen sympathischen Partner findet, der, was wahrscheinlich nicht schwer ist, dass der dann sympathischer ist als Bauer Patrick. Aber ich kann mir nur nicht vorstellen, dass sie das Format irgendwie trägt.
Nee. Ich glaube, sie ist zu langweilig, und ich schätze sie auch so ein, dass sie nicht so loslegt irgendwie. Also Jelis war ja dann doch jemand, der sich nicht zu schade war, so mit jedem irgendwie mal rumzuknutschen oder auch mit gewissen Typen weiterzugehen. Ich glaube, Antonia ist da einfach zu vorsichtig, kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich mag die überhaupt nicht. Also ich war noch nie Fan und finde die immer schon langweilig irgendwie, und also ich finde, das ist wirklich die falsche Wahl. Also klar kann jetzt irgendwie mit dem richtigen Cast und so, und vielleicht findet sie in diese Rolle, aber der Schritt von Jelis zu ihr finde ich irgendwie so absurd krass. Also Jelis ist für mich ein komplett anderer Typ.
Ja. Es war ja auch mal das Gerücht doch, dass Aurelia die Person sein könnte. Und das hätte ich mir viel, viel besser vorstellen können.
Die kann ich ähnlich wenig leiden, aber da würde ich auch sagen, die kann ich mir, also kann ich mir auch besser vorstellen da drin, ja.
Ja, ich meine, Aurelia wissen wir, dass sie vor der Kamera auch durchaus loslegen kann, und aber auch, dass sie so ein Fünkchen Naivität mitbringt, dass sie durchaus gewillt ist auf, wenn da wieder so ein Typ Art Max ankommt, der eigentlich vergeben ist, dass sie durchaus auf den vielleicht dann auch reinfallen könnte und sich dazu schnell in was reinsteigert. Das hätte ich mir bei Aurelia gut vorstellen können, aber bei Antonia, ich glaube, die ist vorsichtiger.
Aber so eine Melina finde ich dann noch besser als eine Aurelia, ehrlich gesagt. Also Melina könnte ich mir noch besser vorstellen in der Rolle. Doch. The right amount of emotions. So genau dieselben wie Aurelia. Tickt sofort aus bei allem drum und dran.
Stopp. Melina, ihr einziger Charaktertrait ist, dass sie anderen Leuten nicht das Herz öffnet, sondern immer furchtbar vorsichtig ist. Und sie wollte doch auch bei Are You the One einfach niemanden küssen, weil das wären ja schon zu viele Gefühle gewesen, die sie zugelassen hätte. Wie soll die denn das Format dann machen?
Sie hat aber ganz schön viele Gefühle bei Tommy zugelassen, würde ich sagen. Also.
Ja, aber da ging es doch auch immer hin und her und nee, und das geht nicht und bla. Also die da, nee, never. Die könnte doch nie zwei Typen gleichzeitig küssen. Das wird sie
ja aber doch auch nicht Aurelia. Aurelia, doch. Ich meine, famously war sie die Betrogene von Henrik. Also famously war sie die eine, die an ihn geglaubt hat und so.
Ich könnte mir trotzdem Aurelia noch besser vorstellen als Melina. Ich meine, wir erinnern uns an den Love Island-Moment, wo sie irgendwie meinte, ja, Kuss war ganz passabel oder so. Ich weiß nicht, nee. Aber grundsätzlich denke ich mir, es ist schwierig, weil Jelis war halt wirklich schon fast die perfekte Besetzung, dass es schwierig ist, Nachfolger zu finden. Es gab ja auch mal kurz das Gerücht Gerda Lewis, das hätte ich auch cool gefunden, aber die ist ja jetzt mit einem Mann aus Make Love, Fake Love Staffel 1 zusammen, deswegen geht es leider nicht. Schade.
Ey, aber also dieses Format hat echt gute Leute hervorgebracht, so reality-mäßig. Ja.
Stimmt. Also ich meine, ohne sie da wäre die letzte Are You the One Staffel wäre überhaupt nichts passiert. Ja. Ohne Fabio wäre der Dschungel nicht das, was er mal war.
Ich muss sagen, ich mochte Make Love, Fake Love nicht so gerne. Also ich war nicht so ein Riesenfan davon und kann mir nicht vorstellen, dass Antonia das jetzt irgendwie rettet noch. Also ich bin da nicht hype drauf. Ich freue mich da nicht drauf. Mhm. Ich sehe das nicht als legitimen Lauful-Nachfolger, ehrlich gesagt, jetzt für den Dienstag wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, dass die es Dienstag platziert. Dann aber eine Show, auf die ich mich viel mehr freue. Und in dem Zusammenhang muss ich auch eine 100-tägige Pause dieses Podcasts ankündigen, die ab dem 4. März stattfindet. Denn Big Brother geht los, die normale Staffel. Das wird natürlich spannend, weil die letzte Big Brother Staffel, die haben wir geguckt, war aber sehr Special Interest. Also wir waren, glaube ich, die fünf einzigen in Deutschland, die es geguckt haben.
Ey, aber das ist so fest in meinem Kopf verankert, diese Staffel. Ja. Ich denke da so
oft
drüber nach. Ja, wirklich. Das war einfach so Start von Corona. Man hatte nichts zu tun. Das lief jeden Tag. Du konntest es dir immer angucken. Das waren meine besten Freunde, diese Leute.
Also ich war auch doch da, aber.
Aber die waren jeden Tag, habe ich die gesehen. Ich habe mit denen gelitten. Ich weiß noch genau, einfach jede geile Situation, die da passiert ist. Das war wirklich, das hat mich geprägt.
Ja. Der Ausraster mit diesem Fahrrad da im Vorgarten. Ja,
das war auch das Erste, woran ich gerade gedacht habe.
Diese Hühner, dass einfach Menowin da war.
Serkan.
Diese Verzweiflungsaktion da, die Quoten sind scheiße. Schicken wir Menowin, Serkan und Dings rein.
Jade.
Genau.
Ich habe da auch warme Erinnerungen dran. Es ist natürlich trotzdem unter den Sendererwartungen geblieben und war jetzt quotentechnisch nicht der große Bringer. Muss auch sagen, dass danach quotentechnisch einiges auch nicht der große Bringer war am Sat.1 Vorabend. Grüße an, ich hätte fast gesagt, täglich frisch geröstet, das ist natürlich unsere große 3-Stunden-Live-Sendung, wo mir der Name immer nicht einfällt. Volles Haus, natürlich. Ja, volles Haus. Ja, volles Haus wird es auch bei Big Brother geben, aber dann ja bei Join. Ne? Also bei Join und da, Anni, da kannst du deine besten Freunde natürlich im 24-Stunden-Livestream auch noch verfolgen. Ja. Also rund um die Uhr geht das ab jetzt, also ab 4. März. Tageszusammenfassung wird es geben, genauso wie es ja auch in der linearen Sendung war. Und wöchentliche Live-Shows mit Jocho Schropp natürlich auch.
Ach, herrlich.
Also das gehört aber auch dann dazu. Also wenn, dann will ich es auch so erleben mit allem drum und dran. Wenn, dann muss es schon Big Brother-Feeling sein, zumindest Big Brother der letzten 10 Jahre. Ich bin gespannt, was sie mit dem Haus machen, also ob es wieder der Container wird jetzt, wie den ich auch besuchen durfte, ob ich nochmal eingeladen werde, in Klammern, ja, ich will, at Kevin Körber. Ja, also ich hatte da schon Bock drauf. Also zumindest jetzt mal reinschauen und wirklich sich so ein bisschen an die Kandidaten gewöhnen. Das Casting war sehr vielversprechend. Da haben die ja wirklich nach Leuten gesucht, die wirklich aus dem echten Leben kommen. Und wenn du denkst, du bist zu langweilig, bist du geeignet. Wenn du denkst, du bist zu krass, bist du geeignet. Also das ist schon eigentlich genau das, was man ja auch sehen will. Ich glaube, sie haben es eigentlich gecheckt. Ne? Auch durch die Promi-Big Brother-Staffel. Sie haben es eigentlich gecheckt, wo der Reiz liegt bei Big Brother. Nach 20 Jahren, wo sie es komischerweise vergessen haben. Und deswegen habe ich Hoffnungen, aber die hatte ich schon oft bei Big Brother.
immerhin darf Jocho diesmal die KandidatInnen umarmen.
Ja, Gott sei Dank.
Oh. Ich darf ja leider nicht.
Ich würde euch so gern gerade alle umarmen, aber ich darf leider nicht.
Ja, aber ich hatte mit deinem Freund eh schon Kontakt und der hat mir bei Instagram geschrieben, dass es ihm gut geht und ich wollte nur sagen, mach so weiter. Ja.
Hey, aber diese Absurdität, dass der da reingehen musste und sich da hinsetzen musste, um zu sagen, dass Corona existiert und was das bedeutet und wie der da saß hinter dieser Wand mit diesem Experten und dann da dieses merkwürdige Gespräch geführt hat, ey, das war so absurd.
Menowin fröhlich unter Tränen.
Und das war aber auch so geil. Und dann, wo irgendwie Cedric noch gemobbt wurde von den anderen, weil er meinte, Gott, das ist ja für die Wirtschaft ganz schlecht.
Ja, aber auch so iconic Leute, die da rausgekommen sind. Gina, Paddy, Maria war ja da auch. Und dann dieser eine Typ, der dann bei Coras House of Love nochmal im selben Haus
Danny.
War sozusagen.
Danny. Und dennoch bei, oh Gott, der war doch noch irgendwo in irgendeiner, ich glaube, Berlin Tag und Nacht war er auch und
der war bei Adam sucht Eva war er noch.
Ja, stimmt, da war er auch.
Ja, bin mal gespannt, ob Join, also wie sie wirklich das Social Media Geschäft auch machen. Also das muss schon irgendwie aus Join auch rausdringen, dass da irgendwie gerade eine Big Brother Staffel läuft. Also da muss schon bei TikTok geballert werden, da muss bei Instagram geballert werden. Mhm. Also sonst juckt es keinen. Und wenn man dann wieder mal gefühlt der Einzige ist im Land, der das schaut, dann macht es auch viel weniger Spaß natürlich. Ne? Du hast nicht mehr diese Live-Show, wo dann dazu getwittert wird wahrscheinlich. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Es ist jetzt mal so ein Experiment, dass es halt wirklich eine reine Streamer-Show ist, die aber eigentlich vom Ding her eine lineare Show ist. Bin mal gespannt. Naja, Big Brother ab dem 4. März. Ja, und dann natürlich Fernsehpodcast. Wir müssen auch ganz kurz zumindest ansprechen, dass Jon Stewart zurück ist bei der Daily Show in den USA. Legendärer Host, hat das Format zu dem gemacht, was es heute ist. Ich würde mal sagen, ohne Jon Stewart gäbe es hier in Deutschland keine Heute-Show. Ist es meine These, einfach mal in den Raum geschmissen. Aber Jon Stewart ist seit einigen Jahren, seit 2015, 16 oder so, ich glaube seit 2016 ziemlich genau, nicht mehr der Host der Daily Show und hat jetzt in den vergangenen Jahren auch so eine Art Late-Night-Show bei Apple TV Plus gehabt. Das war zwar sehr gut und war, glaube ich, auch Peabody nominiert oder so, aber hat nicht so viele Menschen gejuckt. Und jetzt hat ja nach dem Abgang von Trevor Noah die Daily Show ja auch nach einem Host gesucht. Dann haben die ewig niemanden gefunden. Dann haben sie es immer mit rotierenden Hosts gemacht und wollen das System jetzt auch beibehalten, dass du quasi jetzt, ich meine, das ist jetzt Wahljahr, das heißt super wichtig für so eine Show, dass du jetzt pro Tag andere Hosts hast. Das heißt, ein Host macht den Montag, einer macht den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und jetzt im Zuge dieser Neuorientierung hat die Daily Show bekannt gegeben, dass Jon Stewart zurückkehrt für den Montag. Das heißt, er macht aber jetzt immer den Montag in der Daily Show. Und das ist schon mal eine Überschrift wert. Aber jetzt hat auch Comedy Central angekündigt, also das deutsche Comedy Central, dass es die Daily Show jetzt für die Wahlperiode eben also auch nach Deutschland bringt. Am Tag nach der US-Ausstrahlung dann immer linear im Fernsehen um 23.30 Uhr, aber auch bei YouTube, was, glaube ich, wichtig ist, also dass man eben auch in Deutschland legal an diese Clips kommt von der Daily Show. Dann eben wieder mit Jon Stewart. Also da werde ich auch safe mal reinschauen, wenn es dann soweit ist. Ja, und jetzt, Anni, noch ganz kurz. True Detective, ja. Staffel 4, läuft gerade wöchentlich bei Wow. Ungefähr die Hälfte, glaube ich, jetzt gerade. Jana, du kennst True Detective, hast wahrscheinlich auch, hast du, wie viele Staffeln hast du geschaut?
1 und 2 habe ich geschaut.
Naja, ja, 2 ist natürlich nicht so geil.
Ich mochte Staffel 2, weil das meine erste Staffel war. Wenn du die erste nicht gesehen hast und die zweite dann zuerst geguckt hast, findest du Staffel 2 eigentlich ganz gut.
Du hast Staffel 2 zuerst geguckt?
Ja.
Wie ist das passiert?
Ich habe Staffel 1 nicht gesehen und dann Staffel 2 als Presseexemplar zugeschickt bekommen. Und dann habe ich gedacht, gucke ich mal rein, weil ja auch Colin Farrell mitspielt und den mag ich sehr gerne. Und allgemein waren ja viele namhafte Schauspieler dabei. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, cool, Soundtrack ist auch ganz nice. Und dann habe ich die erste Staffel nochmal gesehen. Und dann dachte ich mir, jetzt weiß ich, warum alle sagen, boah, die zweite ist so eine Enttäuschung nach der ersten.
Also ich finde die zweite auch nicht ganz schlimm. Also die wird auch zu schlecht gemacht. Aber sie ist meiner Meinung nach nicht vergleichbar mit der ersten. Das ist eine typische zweite Staffel. Zu viel gewollt, zu viele Charaktere, die alle so interessant sein sollten, aber dann alle irgendwie so nur so halb interessant waren. Also das, was du auf 2 Charaktere konzentriert hast in Staffel 1, auf 4, das war einfach, waren 2 zu viel letztendlich. Auch Nick Pizzolatto ist nicht der begnadetste Writer für Frauencharaktere, auch nicht in Staffel 1. Und das hat man bei Rachel McAdams dann auch gemerkt in Staffel 2. Also,
ja.
Also auch Staffel 1. Wir haben jetzt gerade nochmal gerewatcht. Also ich habe gerewatcht, Anja hat zum ersten Mal geschaut. Was Nick Pizzolatto da mit Frauenfiguren macht und was er für Szenen da reinschreibt, es ist schon, also kommt aus einer anderen Zeit, war 2014. Trotzdem, wie die Story aufgebaut ist, wie komplex sie geschrieben ist und die zwei Hauptfiguren mit Matthew McConaughey und mit Woody Harrelson, das ist schon immer noch eine gute Staffel Fernsehen, oder Anni?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch ich habe auch so mein Crush auf Matthew McConaughey nochmal neu entdeckt, muss ich sagen.
Ach so, den hast du mir gar nicht mitgeteilt in den 8 Stunden, die wir mit nebeneinander verbracht haben.
Nein, den habe ich dir nicht mitgeteilt, weil ich mir so dachte, nee, also, das sage ich ihm jetzt nicht.
Du hast mir aber auch nicht gesagt, wie du den einen jungen Typ mit dem Mittelscheitel aus Staffel 4 einfach bei Instagram geaddet hast. Hast du auch nicht gesagt.
Ich rede nicht über meine Crush mit dir, die bei True Detective entwickelt. Nee, also ich glaube, es war jetzt für mich auch ganz spannend, so zu sehen, also parallel Staffel 4 und 1 zu gucken, weil ja doch irgendwie so kleine Easter Eggs in Staffel 4 vorkommen, die man irgendwie auf Staffel 1 zurückführen kann. Das ist jetzt so ein irgendwie komplett wildes Experience für mich, weil ich so das jetzt parallel sozusagen wahrnehme. Ich finde auch, also ich kann jetzt immer nur von dem Vergleich von den beiden Staffeln sprechen, dass sich Staffel 4 ganz anders anfühlt vom Tempo her und auch von der Erzählweise wie Staffel 1. Also es ist ein komplett anderes Experience, finde ich.
Nämlich Staffel 4 schneller, ne? Also,
ja, also viel, viel schneller als Staffel 1. Schneller als Staffel 1 und auch viel mehr Leute involviert, ja. So. Ja. Aber trotzdem machen wir beide, also Staffel 1 haben wir jetzt fertig, also machen mir beide sehr viel Spaß irgendwie. Also komplett anders, aber an beiden habe ich Spaß.
Ja, Nick Pizzolatto hat nicht so viel Spaß an Staffel 4, hat er schon geschrieben, dass er das irgendwie, also hat sich so ein bisschen lustig gemacht und so. Ist natürlich eine viel weiblichere Staffel jetzt, Staffel 4, mit zwei Hauptcharakteren, die weiblich sind. Jodie Foster und Carly Reese, die Hauptdarstellerinnen, die das Detective-Duo bilden. Und es geht ja auch im Subtext so ein bisschen um, mentale Gesundheit, aber schon auch weibliche Themen eher. Das ist anders auf jeden Fall als die anderen Staffeln. Aber ich mag die jetzt auch ganz gerne, vor allem, es hat ehrlich gesagt gar nicht so viel mit der Staffel zu tun, weil ich es einfach gerade sehr cool finde, wieder so eine Staffel zu haben, wo man ein bisschen Theorien lesen kann, Theorien spinnen kann selbst und so, wo es auch stark so um einen Ort geht. Das ist ja True Detective auch, das ist immer sehr stark. Das ist auch eine große Kritik an Staffel 2, dass es in so L.A. gespielt hat und das alles so relativ uninteressant war. Staffel 1 Louisiana, ne? Ich glaube, Staffel 3 ist, ich weiß nicht mehr, wo es genau war. Ich meine, Kansas oder sowas. Mit Mahershala Ali. Übrigens, Staffel 3 mag ich wieder sehr gerne. Und jetzt Staffel 4 hat auch wieder so underlying Themes, die vor allem auch mit dem Ort zu tun haben und mit den amerikanischen UreinwohnerInnen. Das macht gerade sehr viel Spaß, da auch wieder in diesen Ort Alaska so einzutauchen irgendwie. Vom Look, Night Country heißt es ja auch, ne? Es ist alles dunkel und es schneit, das ist auch schon mal gut anzuschauen. Und also von daher, ich schaue es gerade auch wieder sehr gerne, kann die Qualität erst abschließend beurteilen, weil irgendwie der Fall dann doch schon auch, ja, also die Auflösung des Falls soll schon auch irgendwie cool sein oder zumindest irgendwie Sinn ergeben. Ansonsten mag ich die Reihe immer noch ganz gerne, obwohl sie kurz davor war, schon an mehreren Punkten wieder so zu scheitern so und einfach in Vergessenheit zu geraten. Weil Staffel 1 ist jetzt 10 Jahre her, ne? Das waren ja auch immer große Pausen zwischen einzelnen Staffeln. Da man wieder dachte, ja, bringt es das noch und so? Wer soll das jetzt noch machen? Nick vielleicht nicht. Wer vielleicht dann und so? Aber gut, dann haben wir es wieder für diese Woche. Euch beiden kann man bei X folgen, ne? Glaube ich. Und bei Threads auch.
Ja,
bei Threads richtig. Auch. Ja, ne. Habt ihr dieselben Namen jeweils bei Threads und X? Barney, glaube ich, nicht, ne?
Nein.
Ich schon.
Eieiei. Ach du Kacke.
Eieiei. Aber irgendwie, okay, irgendwie findet man mich schon. Das.
Ja, in den Shownotes. In den Shownotes findet man dich. Ansonsten Instagram natürlich, Fernsehen für alle. Schreibt gerne, über was wir reden sollen. Vor allem jetzt, wo wir so in so einer leichten, ja, luftleeren Phase sind, wo es nicht das Format, also klar, Bachelors nächste Woche steht es bei mir auf dem Zettel. Wir werden über Bachelors noch reden. Und ansonsten Alone ist gerade losgegangen auch, die Survival-Show bei RTL Plus. Da müssen wir auch reinstarten, Anni übrigens, jetzt bald. Ja. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal die längsten Beine Deutschlands nach Theresia Fischer finden.